Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir erklären heute, wie der Lieferverkehr mit Lastwagen künftig elektrisch funktionieren könnte. Ein Logistikunternehmen in Berlin setzt dazu auf Wechselakkus, um die Zeit fürs Aufladen der Batterien zu minimieren. Außerdem fragen wir nach, auf welche Daten sich Angela Merkel und die Ministerpräsidenten eigentlich stützen, wenn sie heute mal wieder beraten, mit welchen Corona-Maßnahmen wir die zweite Welle am besten in den Griff bekommen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Fahrzeuge mit Elektromotor, die verwandeln Energie unschlagbar effizient in zurückgelegte Kilometer. Dafür benötigen sie aber wuchtige Batterien, deren Reichweite begrenzt ist und die sich lange nicht so schnell mit Strom betanken lassen, wie Benzin oder Diesel aus einer Zapfsäule in den Tank strömt. Bei Lastwagen lässt der Siegeszug des Elektroantriebs deshalb noch auf sich warten. Denn ein Spediteur, der verliert bares Geld, wenn seine Elektro-Lkw stundenlang parken müssen, um ihre Akkus zu laden. Ein Berliner Logistikunternehmen testet deshalb gerade, ob man leere Batterien einfach gegen volle tauschen könnte. Sven Kästner hat sich das mal angeschaut.
So, also Gänge sind drin. Da fährt er sich wie ein ganz normaler Diesel.
Aber was Kraftfahrer Stefan Pratsch hier fast lautlos startet, ist ein Lkw mit Elektroantrieb. Der kann 6 Tonnen Ladung transportieren und beliefert in einem Pilotprojekt Berliner Geschäfte. Das Ziel? Gemeinsam mit der TU Berlin will die Spedition Meier und Meier herausfinden, wie sich lange Akkuladezeiten und Logistikalltag vertragen. Etwa 230 Kilometer schafft der Elektrolaster mit einer Batterieladung.
Normalerweise in der Stadt in einer Schicht kommt man gut über den Tag. Wenn das Fahrzeug in 2 Schichten eingesetzt wird, dann muss natürlich in einer Schicht dann der Akkutausch mit eingeplant disponiert werden.
Das ist die Idee dieses Projektes. Die leeren Akkus werden nicht langwierig im Fahrzeug geladen, sondern schnell gegen volle getauscht. In einer Ladestation am Berliner Westhafen.
So.
Die beiden je 2 Tonnen schweren Batterien hängen rechts und links am Fahrgestell und nehmen fast den gesamten Raum zwischen Vorder- und Hinterrädern ein. Um die leeren Akkus gegen volle zu tauschen, muss Stefan Pratsch zunächst den leeren Frachtcontainer absetzen. Dann lenkt er sein Fahrzeug rückwärts in eine Leichtbauhalle. Mit einem Gabelstapler hebt er die leeren Akkus vom Fahrgestell des E-Trucks, holt sich aus dem Großladegerät Frische und klinkt diese an beiden Seiten ein. Nach insgesamt 15 Minuten ist der Kastenaufbau wieder montiert und es kann weitergehen. Die Akkus aufzuladen würde viel länger dauern und ist bislang auch nur an speziellen Lkw-Ladestationen möglich.
Sie haben keine Möglichkeit, jetzt mit einem E-Truck mal kurz als Fahrer einen Kaffee zu trinken am Rasthof und dann schnell zu laden. Diese Infrastruktur gibt es noch nicht,
sagt Bijan Abdulrahimi, der das Pilotprojekt für die Spedition leitet. Das Ladesäulennetz für Pkw wächst zwar deutschlandweit, die Lastwagenbatterien aber haben mit 318 Kilowattstunden etwa 9-mal so viel Kapazität wie die Akkus eines elektrischen Mittelklassewagens. Deshalb brauchen sie eine deutlich höhere Ladeleistung.
Wenn wir hier laden, liegt hier 800 Volt an, angefangen von 1 Ampere, also im Grunde nichts, bis über 300 Ampere können wir hier laden. Das heißt, wir haben hier im Grunde sogar eine Schnellladung. Ist aber nicht der Use Case in diesem Projekt. Das heißt, wir wollen immer schonend laden.
Schonend heißt vor allem langsam. Das strapaziert die Elektroden der Lithium-Ionen-Akkus weniger. Die Lebensdauer steigt. Trotzdem sind die Batterien früher geladen, als der Lastwagen sie wieder braucht. Deshalb ist das Ladegerät als Puffer für erneuerbare Energien ins Stromnetz eingebunden. Wird bei starkem Wind oder viel Sonne mehr Strom erzeugt, als gerade verbraucht, dienen die Lkw-Akkus als Speicher. Umgekehrt können sie Energie ins Netz abgeben, wenn der Verbrauch gerade die Erzeugung übersteigt.
Wir geben vor, bis zu dieser Uhrzeit muss die Batterie voll sein. Und in der Zwischenzeit kann eigentlich etwas anderes mit der Batterie gemacht werden. Und das ist ja genau der Vorteil dieses Batteriewechselsystems.
Das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Pilotprojekt hat bereits gezeigt, dass der Batteriewechsel im regionalen Lieferverkehr gut funktioniert. Offen ist, ob das auch auf längeren Strecken klappt. Das will die Spedition bald auf der Autobahn zwischen Berlin und Hannover testen und die Akkus dafür unterwegs an einer mobilen Ladestation tauschen. Per Knopfdruck öffnet Daniel Rybarczyk das Rolltor eines Frachtcontainers. Drinnen befindet sich das Ladegerät mit zwei LKW-Akkus. Der Ingenieur der Firma Banlabs erklärt, wo die mobile Wechselstation aufgestellt werden kann.
Die einzige Voraussetzung ist ein ebener Standort und mindestens 10 Quadratmeter Stellfläche für die Station. Und aus netzseitiger Sicht muss ein 63 Ampere Netzanschluss vorhanden sein. Den findet man im Grunde an jedem Rasthof oder an jedem Logistikstandort.
Speditionen fahren oft täglich dieselbe Route. Ändert sich der Auftrag, kann die Ladestation ohne größeren Aufwand versetzt werden, so die Idee. Für täglich wechselnde Strecken allerdings eignet sich die Technologie nicht. Wissenschaftler sehen deshalb die Zukunft batteriegetriebener Lastwagen im regionalen Güterverkehr. Sebastian Stütz forscht seit 8 Jahren am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik zu diesem Thema.
Im Bereich Regionalverkehr, sagen wir so um die 200 Kilometer, 150 Kilometer ungefähr, halte ich es für absolut realistisch, dass batterieelektrische Fahrzeuge, also auch schwerere Trucks, da in den nächsten Jahren absolut die Nase vorn haben werden, weil einfach die Wasserstoff-Brennstoffzelle noch Zeit in ihrer Entwicklung braucht.
Lkw mit Brennstoffzelle könnten aber in einigen Jahren die Langstrecken dominieren, so der Experte. Dazu passt, dass die Bundesregierung darüber diskutiert, wie der Bau von Wasserstofftankstellen gefördert werden kann.
Akkuwechsel statt Akkuladen. Sven Kästner über ein Pilotprojekt mit E-Trucks für die Logistik.
Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen. Das Virus wird noch eine ganze Weile unser Leben bestimmen. Das bedeutet, dass wir uns nicht unbeschwert direkt begegnen können.
Und deshalb diskutiert Angela Merkel heute wieder mal mit den Ministerpräsidenten, wie wir am besten über den Corona-Herbst kommen. 2 Wochen nach Beginn des Lockdown-Light steigen die Infektionszahlen zwar merklich langsamer, aber von einer Trendwende mag noch keiner sprechen. Und weil die absoluten Zahlen immer noch so hoch sind, dass bald auf vielen Intensivstationen die Betten knapp werden könnten, zeichnet sich jetzt ab, dass die Politik bald nochmal nachlegen könnte. Mit einer Verlängerung und Verschärfung der Kontaktbeschränkungen. Aber auf welcher Datengrundlage entscheiden Politiker sowas eigentlich? Ein wichtiger Baustein sind Computermodelle, die das Infektionsgeschehen in Deutschland im Rechner nachbilden. Thorsten Lehr, Professor an der Universität des Saarlandes, hat so einen Covid-Simulator programmiert und füttert ihn seit Monaten ständig mit den neuesten Daten. Ich habe ihn vorhin gefragt, was zeichnet Ihr Computermodell des Infektionsgeschehens aus? Welche Daten fließen da ein und welche Aussagen können Sie treffen?
In unser Modell fließen also neben den klassischen Fallzahlen, die wir täglich berichtet bekommen, natürlich auch Sterbezahlen und die genesenen Zahlen mit ein. Aber was uns besonders vielleicht auszeichnet, ist, dass wir auch die Entwicklung in den Krankenhäusern uns anschauen. Das heißt also, wir können auch beschreiben, wie viele Patienten eigentlich ins Krankenhaus gehen, sich dort aktuell aufhalten und wie viel letztendlich auch auf die Intensivstation müssen und dort auch beatmet werden müssen. Unterscheiden tun wir jetzt auch ein bisschen darin, dass wir auch nicht nur Gesamtdeutschland betrachten, sondern auch feingliedriger die Bundesländer und eigentlich auch alle 412 Stadt- und Landkreise. Die Datengrundlage bei uns ist ähnlich wie bei anderen auch. Wir benutzen Daten vom Robert-Koch-Institut, aber auch Daten vom Intensivregister über die Belegung in den Krankenhäusern. Aber wir verwenden auch viele Daten aus Landesregierungen, Pressemitteilungen, die wir dann zusammensuchen. Zusätzlich haben wir aber noch einen Datensatz von einem Kooperationspartner, der uns täglich neue Daten von Covid-19-Patienten aus den Krankenhäusern liefert. Da haben wir inzwischen über 10.000 Datensätze von 10.000 Patienten zur Verfügung. Und daraus ziehen wir vor allem Informationen für das Krankenhausmodell, also wie lange liegen die im Schnitt, wie viele davon versterben und so weiter.
Versuchen wir mal den Blick in die Glaskugel, weil dafür sind solche Modellierungen ja letztlich gut. Man extrapoliert in die Zukunft. Was sagt denn Ihr Covid-Simulator für die Zukunft aus? Also wie würde sich das Infektionsgeschehen weiterentwickeln, wenn wir den gegenwärtigen Lockdown-Light noch 2 Wochen beibehalten würden?
Ja, also was wir erstmal sagen können, ist, dass dieser Lockdown-Light erstmal statistisch signifikant erstmal eine Abkühlung des Infektionsgeschehens gebracht hat. Das ist sehr erfreulich. Also der R-Wert ist von vor dem Lockdown-Light gesunken von ungefähr 1,5 auf ungefähr 1,1. Wir sehen sogar, dass in 4 der 12 Bundesländern der Wert unter 1 liegt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Und wenn wir halt eben davon ausgehen, dass dieser R-Wert von 1,1 sich bewahrheitet, dann würden wir halt weiter auch in den nächsten 2 Wochen noch ein leichtes, wenn auch abgebremstes Ansteigen der Fallzahlen verzeichnen. Die Frage wird sein, ist dieser Lockdown Light jetzt schon das Ende der Fahnenstange? Oft sehen wir eben, dass auch bei den anderen Lockdowns sich die Effekte noch ein bisschen nachverzögern. Aber was ich jetzt sagen kann, ist, dass ich nicht glaube, dass dieser R-Wert sich noch stark absenken wird. Wir müssen eigentlich, damit wir das Infektionsgeschehen wieder in den Griff bekommen, relativ schnell auf die Bremse drücken. Das heißt also, wir müssten zusehen, dass wir diesen Wert wirklich deutlich senken. 0,7, 0,6 wären eigentlich Werte, die ich gerne anstreben würde. Man muss aber bedenken, dass ein Wert von 0,6 ungefähr auch der Wert ist, den wir während des ersten Lockdowns erreicht haben. Und die Maßnahmen dort waren natürlich deutlich schärfer als das, was wir jetzt heute mit dem Lockdown Light eigentlich erreichen.
Sie haben ja auf Basis der Daten der ersten Welle auch berechnet, was einzelne Maßnahmen bringen könnten, um den R-Wert zu drücken. Ich habe mal nachgeschaut, Schulschließungen reduzieren R um 30%, kann man bei Ihnen nachlesen. Kontaktverbote reduzieren R um ca. 43%. Verschärfte Kontaktverbote, also der zweiten Stufe, reduzieren R um ca. 42%. Wie belastbar sind diese Werte denn und schwanken die im Einzelfall nicht stark?
Man muss ein bisschen schauen, wenn wir jetzt zurückblicken auf die erste Welle, da waren sehr viele Maßnahmen, die sehr eng getaktet hintereinander gekommen sind. Das heißt also, dort wurden Großveranstaltungen verboten, am nächsten Tag wurden die Schulen geschlossen. Das war pro Bundesland auch unterschiedlich. Wie Sie sagten, bei uns sind die Schulschließungen die am signifikantesten auftretenden Ereignisse und auch die Kontaktverbote, also das klassische Ausgehverbot, was wir gesehen haben. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass zum Beispiel auch mit Schulschließungen natürlich jetzt nicht nur die Schüler nicht in die Schule gehen, sondern natürlich auch beispielsweise der öffentliche Personennahverkehr sich beruhigt, weil die Schülerinnen und Schüler nicht mehr zur Schule gehen und Eltern letztendlich auch im Homeoffice bleiben. Das heißt also, die Mobilität sinkt einfach erstmal. Und das sind natürlich einfach Dinge, die wir eben mit bedenken müssen, auch bei solchen Maßnahmen. Die Effekte unterscheiden sich aber auch nach Bundesland schon sehr erheblich. Das sehen wir auch, dass es in manchen Bundesländern die Effekte deutlich stärker sind, in anderen weniger stark ausgeprägt. Wir haben versucht, dort Gründe zu finden, aber die sind nicht ganz ersichtlich. Das hat sicherlich was mit der Struktur des Bundeslands zu tun, also ob wir hier in einem Flächenstaat oder einem Stadtstaat letztendlich uns bewegen. Aber ich denke auch, dass es was damit zu tun hat, wie stark letztendlich dieses Bundesland vorher von der Pandemie betroffen war. Das sehen wir dann schon, dass dort auch vielleicht ein bisschen besseres Verständnis ist, wenn man entsprechend gebeutelt war.
Wo sollte die Politik auf Basis ihrer Simulation jetzt nachschärfen und wo könnte sie künftig vielleicht sogar die Zügel wieder ein bisschen lockerer lassen, ohne den Erfolg der bisherigen Corona-Maßnahmen zu gefährden?
Nachschärfen wäre in meinen Augen sicherlich hilfreich, weil eben die bisherigen Maßnahmen in meinen Augen nicht ausreichen. Ich denke vor allem, Kontaktunterbindung ist eigentlich das Stichwort. Das heißt, wir sollten schauen, private Treffen und auch Feiern weiter einzudämmen, auch die Reisen, soweit es geht, eben zu beschränken. Das heißt also generell versuchen, die Mobilität und die Kontakte zurückzufahren. Da ist aber jetzt nicht nur die Politik gefragt, sondern natürlich auch jeder einzelne Mitbürger, weil letztendlich das, was wir jetzt während des Lockdowns erreichen, davon zehren wir. Das heißt, das ist eine gewisse Investition auch in die Zukunft, die wir jetzt durchführen. Was zu lockern ist, ist natürlich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir einfach bei 75% der Infektionen nicht wirklich wissen, wo die denn herkommen. Aber es gibt eine Studie aus den USA, die sagt, dass ungefähr 80% der Infektionen in 10% der Orten stattfinden. Und dazu gehören beispielsweise auch Gaststätten, Kneipen, Bars und eben auch Fitnessstudios beispielsweise. Das ist natürlich interessant und was die Kolleginnen und Kollegen dort auch simuliert haben, war zu schauen, dass man beispielsweise auch hier wieder einen Normalbetrieb möglicherweise herstellen könnte, indem man eine deutlich ausgedünnte Belegung durchführt. Das heißt also, indem man beispielsweise nur 20% der Tische in Restaurants belegt, das würde letztendlich das Infektionsrisiko deutlich senken. Also sicherlich wäre das eine Option, die man überdenken muss und eben auch basierend auf der kürzlich erschienenen Studie das mal durchdeklinieren sollte.
Schauen wir mal auf Basis Ihrer Modelldaten noch mal 4 Wochen voraus. Und was wäre denn auf Basis der aktuellen Zahlen zum Infektionsgeschehen das optimale Szenario, das uns jetzt noch zugänglich wäre? Und was wäre sozusagen das Horrorszenario?
Na, ich denke, das Horrorszenario, was wir nicht vergessen dürfen, wäre, wenn der R-Wert weiter über 1 bleiben würde, weil dann würden wir nicht nur ein weiteres Ansteigen der Fallzahlen beobachten, sondern was viel schlimmer wäre, wir würden natürlich auch ein Ansteigen auf den Krankenhäusern beobachten. Also wenn wir bei dem jetzigen R-Wert bleiben würden, dann hätten wir Ende des Monats müssten wir mit ungefähr 6.000 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen rechnen, was schon relativ nah an die Belastungsgrenze kommen dürfte. Die Frage wird halt eben sein, wie weit können wir das weiter runtersenken? Und auch hier ist natürlich die Antwort des Mathematikers, je härter, desto besser. Aber was realistisch ist, muss man ja auch sagen, ich denke, dass wir vielleicht einen R-Wert von ungefähr 0,8 erreichen können. Was das allerdings bedeuten würde, ist auch Folgendes, dass wir also auch bis Ende des Jahres eigentlich noch nicht unter eine Inzidenzrate von 50 Fällen in 7 Tagen pro 100.000 Einwohner kommen würden. Das heißt also, wir müssten dann noch relativ lange durchhalten. Und die nächste Frage sollte natürlich auch sein, was passiert denn eigentlich danach, wenn wir die Bremse wieder lockern?
Das heißt, wir müssen durchhalten, um sozusagen wieder die Gesundheitsämter auch in die Lage zu versetzen, die Nachverfolgung sicherzustellen. Genau das war ja der Grund, warum dieser 7-Tage-Inzidenzwert von 50 pro 100.000 eingeführt worden ist.
Ganz genau. Also das wäre jetzt genau das Ziel, dass wir hier weiter nachschärfen, damit die Gesundheitsämter wieder nachkommen. Aber 50 ist eigentlich schon sehr hoch. Eigentlich sollten wir noch weiter absinken auf 35. Und ja, dafür bedarf es halt jetzt ein Durchhalten, aber auch wirklich ein Wahrnehmen der eigenen Verantwortung in diesem Geschehen, dass wir uns halt letztendlich mal zurücknehmen und vielleicht den November jetzt eben besinnlich, ruhig zu Hause verbringen und die Kontakte entsprechend einschränken.
Soweit das Gespräch mit Professor Thorsten Lehr, der an der Uni Saarbrücken einen Covid-Simulator entwickelt hat. Alle Daten und Analysen dort sind übrigens frei zugänglich zu finden im Internet unter covid-simulator.com. Vor einer Woche verkündete der Impfstoffhersteller BioNTech aus Mainz, sein Corona-Vakzin sei zu 90% wirksam. Heute Mittag nun zog der US-Konkurrent Moderna nach. Auch der hat einen RNA-basierten Corona-Impfstoff entwickelt. Und auch dieser schneidet in einer klinischen Phase-3-Studie besser ab, als viele zu hoffen gewagt hatten. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning. Kann der Moderna-Impfstoff die 90-prozentige Wirksamkeit toppen, die BioNTech vorgelegt hat?
Ja, allerdings nur knapp. Die Wirksamkeit des Impfstoffs liegt bei 94,5%. Also er ist damit ähnlich gut wirksam wie die Vakzine, die hier in Deutschland entwickelt wurde von der Mainzer Firma BioNTech. Sogar noch ein klein wenig besser. Und das Unternehmen Moderna beschreibt in seiner Pressemitteilung heute, wie es zu dieser Zahl kommt. An der Phase-3-Studie haben ungefähr 30.000 Probanden mitgewirkt, gleichmäßig aufgeteilt auf die Placebo-Gruppe und die Gruppe, die den Moderna-Impfstoff erhalten hat. Und das ist eine Studie für eine Schutzimpfung. Da verbietet es sich also eigentlich, dass man die Probanden absichtlich infiziert. Das Unternehmen musste also warten, bis sich genug Testpersonen zufällig mit SARS-CoV-2 infiziert hatten. Das ist jetzt der Fall gewesen, hat das unabhängige Aufsichtsgremium dieser Studie dem Unternehmen mitgeteilt. 95 Menschen aus diesen 30.000 haben sich angesteckt. Und jetzt wurde geschaut, wie verteilen sich die Infektionen auf die beiden Gruppen. Und es stellte sich heraus, 90 der Infizierten hatten einen Placebo-Impfstoff erhalten, also wirkungslos, und nur 5 Infizierte waren mit dem Moderna-Impfstoff behandelt worden. Daher also die Wirksamkeit von rund 95%, und das ist jetzt als ein großer Erfolg zu werten, denn die US-Arzneimittelbehörde FDA, die hatte ja immer gesagt, eine Wirksamkeit von 50%, das würde sie schon als einen großen Erfolg ansehen.
Was haben denn jetzt diese beiden Impfstoffe von Moderna und BioNTech gemeinsam und worin unterscheiden die sich?
Sie funktionieren beide nach demselben Prinzip. Sie enthalten RNA aus dem Erbgut des Virus, und zwar den Bauplan für das Oberflächenprotein von SARS-CoV-2, das Spike-Protein. Und RNA ist ja auch das Molekül, das unser Körper nutzt, um Gene aus dem Zellkern abzuschreiben und per Eiweißbiosynthese zu Proteinen aufzubauen. Und genau dasselbe geschieht auch mit dem RNA-Schnipsel aus dem Impfstoff. Die Zellen in unserem Körper bauen das Spike-Protein des Virus nach, und das Immunsystem kann so schon mal mit der Visitenkarte sozusagen des Erregers vertraut werden und seine Abwehr in Stellung bringen in Form von Antikörpern und Immunzellen. An sich ist das ein neues Konzept und ja, offenbar extrem wirksam. In beiden Fällen müssen 2 Dosen des Impfstoffes verabreicht werden, mit einem gewissen zeitlichen Abstand dazwischen, 3 oder 4 Wochen. Und die Unterschiede bestehen hauptsächlich in der Lagertemperatur. Der BioNTech-Impfstoff, der muss bei sehr tiefen Temperaturen aufbewahrt werden, rund minus 70 Grad Celsius. Moderna hat mitgeteilt, dass ihr Impfstoff auch bei Kühlschranktemperaturen stabil ist. Und das über 30 Tage hinweg. Also das könnte einen logistischen Vorteil darstellen.
Wie geht's denn jetzt weiter auf dem Weg zur Zulassung?
Ja, Moderna hat angekündigt, dass bei der US-Zulassungsbehörde FDA in den kommenden Wochen eine Notfallgenehmigung beantragt wird. Und so etwas gibt es in Europa nicht. Aber die EU-Arzneimittelbehörde EMA, die hat angekündigt, dass sie zu dem Impfstoff von Moderna ein Rolling-Review-Verfahren beginnt. Die Daten werden also nicht erst gesammelt und dann bewertet, sondern sobald sie reinkommen. So schnell wie möglich.
Hintergründe zur heutigen Erfolgsmeldung aus den USA vom Impfstoffhersteller Moderna waren das von Arndt Reuning. Vielen Dank dafür. Weiter geht's mit den Meldungen, heute von und mit Piotr Heller.
SARS-CoV-2 könnte bereits im September letzten Jahres in Italien grassiert haben. Das legt eine Studie von Medizinern nahe. Sie haben Proben von knapp 1.000 gesunden Freiwilligen untersucht, die an einem Krebs-Screening teilgenommen hatten. Eine aktuelle Auswertung zeigt, 111 dieser Personen hatten bereits Antikörper gegen das neue Coronavirus im Blut. Das Besondere, 14% dieser positiven Proben stammten aus dem September 2019. Das berichten die Forscher im Tumori Journal. Sollte sich diese Analyse bestätigen, würde das bedeuten, dass SARS-CoV-2 deutlich früher grassierte als angenommen. Nach jetzigem Wissensstand wurde das Virus erstmals im Dezember 2019 in China beobachtet. Italiens erster bestätigter Fall wurde am 21. Februar dieses Jahres gemeldet. Nur wenige Covid-19-Patienten zeigen eine Überreaktion des Immunsystems. Schon am Beginn der Pandemie bemerkten Ärzte, dass das Immunsystem mancher Menschen mit Covid-19 überreagiert. Diese Reaktion führt letztendlich zu teilweise lebensbedrohlichen Atemwegskomplikationen. Mediziner aus den USA wollten nun wissen, wie häufig diese Zytokinsturm genannte Überreaktion ist. Sie untersuchten knapp 170 Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, und stellten fest, nur 4% von ihnen zeigten Anzeichen für einen Zytokinsturm. Ihre Ergebnisse präsentieren die Forscher im Fachblatt Science Advances. Das könnte eine Erklärung sein, warum nur wenige Patienten auf Therapien mit Steroiden ansprechen. Diese Medikamente sind dafür gedacht, die Überreaktion des Immunsystems zu dämpfen. SpaceX und die NASA haben wieder Astronauten zur ISS gebracht. Gestern um 19.27 Uhr Ortszeit hob die Falcon 9-Rakete mit der Crew Dragon-Kapsel vom Kennedy Space Center in Florida ab. An Bord waren 3 US-amerikanische und ein japanischer Astronaut. Derzeit sind die 4 noch auf dem Weg zur ISS, wo sie nach 27 Stunden Flugzeit ankommen sollen. Ein halbes Jahr nach dem bemannten Jungfernflug ist dies der erste reguläre Einsatz des Crew Dragon-Raumschiffs. Damit haben die USA seit dem Ende der Space Shuttle-Ära vor knapp 9 Jahren wieder die Möglichkeit, Astronauten von amerikanischem Boden aus ins All zu schicken. Wölfe können das Ökosystem, in dem sie leben, indirekt beeinflussen. Und zwar indem sie Jagd auf Biber machen, was wiederum Staudämme zerstört. Diese Beobachtung haben Forscher in den Wäldern im Norden des US-Bundesstaats Minnesota gemacht. 5 Jahre lang verfolgten sie dort das Verhalten von Bibern und Wölfen. Wie sie im Magazin Science Advances schreiben, zerstörten die Wölfe in der Region durch ihr Jagdverhalten indirekt 88 Staudämme pro Jahr. Somit beeinflussten die Raubtiere den Lauf von 200.000 Kubikmetern Wasser. Die Studie könnte Auswirkungen auf den Schutz von Wölfen haben. Der wird unter anderem damit begründet, dass die Tiere ihr Ökosystem entscheidend verändern. Bisher war aber unklar, wie groß der Einfluss der Wölfe wirklich ist. US-Forscher haben einen Zusammenhang zwischen Antibiotika bei Kleinkindern und gesundheitlichen Problemen ausgemacht. Dazu haben sich die Mediziner Daten von über 14.000 Kindern angeschaut. Etwa 70% von ihnen haben im Alter von weniger als 2 Jahren Antibiotika verabreicht bekommen. Diese Kinder hatten auch ein erhöhtes Risiko, an Asthma oder Dermatitis zu erkranken, sowie Allergien zu entwickeln. Das berichten die Wissenschaftler in den Mayo Clinic Proceedings, unterstreichen aber, dass sie keine kausalen Zusammenhänge belegt haben. Die Ergebnisse zeigen also nicht, dass die Antibiotika die Gesundheitsprobleme verursacht haben. Sie seien aber ein Ausgangspunkt, um genauer zu untersuchen, welche Antibiotika man kleinen Kindern wann und in welcher Dosis verabreichen sollte.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen von Piotr Heller.
Sternzeit, 16. November, Vulkane auf der Venus. Seit rund 30 Jahren ist klar, dass die Venus, der innere Nachbarplanet der Erde, eine vergleichsweise junge Oberfläche besitzt. Damals hatte die amerikanische Raumsonde Magellan die unter einer dichten Wolkendecke verborgene Venus-Oberfläche mit Radarstrahlen abgetastet. Wie sich zeigte, haben großräumige Lavaströme vor rund 500 Millionen Jahren weite Teile der Venus-Oberfläche neu gestaltet. Offen ist jedoch, ob der damalige Vulkanismus bis heute aktiv oder mittlerweile so weit abgeklungen ist, dass keine geologischen Prozesse mehr stattfinden. Zwar schienen gelegentliche Anstiege im Schwefelgehalt der Venus-Atmosphäre auf lokale Ausbrüche hinzudeuten, doch gelang eine unabhängige Bestätigung solcher Aktivitäten nicht. Jetzt haben Forscherteams aus den USA und der Schweiz weitere Indizien gegen ein vollständiges Erliegen vulkanischer Aktivität auf der Venus gefunden. Sie untersuchten die Entstehung und Veränderungen spezieller großräumiger Formationen. Bei diesen sogenannten Corona-Gebilden handelt es sich um ringförmige Strukturen, die entstehen, wenn heiße Magmablasen aus dem Innern durch Mantel und Kruste bis zur Oberfläche aufsteigen. Dabei stießen sie auf markante Details, die nur vorübergehend und in einem frühen Stadium der Corona-Bildung auftreten. Diese Strukturen ließen sich immerhin in fast 40 der bekannten Corona-Formationen auf der Venus erkennen. Zumindest an diesen Stellen ist die Venus nach Ansicht der Forscherinnen und Forscher geologisch noch nicht zur Ruhe gekommen.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Zweiter Durchbruch bei Corona-Impfstoff. Wie die heutige Erfolgsmeldung des US-Pharma-Herstellers Moderna den Börsenkurs des Unternehmens beeinflusst hat, das verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.